Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Diagnose Zukunft, dem eHealthTech-Podcast über die Zukunft des Gesundheitswesens. Wie wird unser Gesundheitssystem digital transformiert? Wie lässt es sich sinnvoll weiterentwickeln? Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Gastgeber nach, Doc Esser und Tobias Leipold. Zusammen mit hochkarätigen Gästen sprechen die beiden über Herausforderungen und Zukunftsprozesse in diesem spannenden Themenfeld.
Wir begrüßen heute ganz herzlich Professor Dr. Jörg Debertin. Er ist Radiologe und Manager und leitet seit April 2019 den vom Bundesgesundheitsministerium initiierten Health Innovation Hub.
Der Hub wurde gegründet, um zu schauen, mit welchen innovativen Ideen man die Medizinbranche weiter digitalisieren kann. Wir möchten heute mit ihm über die bisherige Arbeit dieses Projektes sprechen, aber auch darüber, wie er es im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf geschafft hat, das papierärmste Krankenhaus in Deutschland zu werden.
Aber wir kommen natürlich nicht um die Corona-Pandemie und wollen natürlich jetzt hier auch mal schauen, welche Chancen und Risiken haben wir eigentlich? Welche Bedürfnisse haben jetzt die Patienten? Und ja, lieber Jörg, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal kurz vor.
Ja, gerne. Den Namen habt ihr ja schon richtig sozusagen kundgetan. Ich bin zunächst einmal Arzt, Heidelberg studiert, dann in die USA gegangen. Damals hat man das noch gerne getan für meine Weiterbildung in der diagnostischen Radiologie. Also ich schaue gewissermaßen durch die Menschen durch oder habe das da gelernt. Erstmal in Duke, das ist in Durham, North Carolina, ziemlich im Süden. Und danach in Kalifornien, in Stanford und bin dann wieder zurück nach Europa gekehrt, erstmal in Zürich und dann in Essen. Und da habe ich dann meine Radiologiekarriere beendet im Jahr 2003 und bin auf Abwege geraten, indem ich dann eben nach Hamburg gegangen bin. Dort war ich da ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstandes des Uniklinikums. Und in der Zeit habe ich tatsächlich sehr viel auch mich mit Digitalisierung beschäftigt, um dann 2011 das Weite zu suchen. Nach 8 Jahren Tätigkeit in einem gewissermaßen Uniklinikum schien es mir dann auch an der Zeit für das Uniklinikum, aber auch für mich, irgendwann noch was anderes zu sehen und war dann in der Industrie erstmal CEO eines Labordienstleisters der Amedis AG und seit 2014 hatte ich dann das Glück, als Chief Technology Officer für GE Healthcare arbeiten zu dürfen. Das war insofern ein super Job, als dass alles, was neu und spannend war an Technologien, so ein bisschen über meinen Schreibtisch lief. Und ich damit zumindest mich selber sozusagen an den neuen Ideen erfreuen konnte und ein bisschen mit dazu beitragen konnte, das eine oder andere auch dann in Produkte verwirklichen zu lassen.
Boah, und ich dachte immer, ich wäre schon ein bunter Hund. Was ich gerade ganz spannend finde, ist, du sagtest gerade 2003 hast du dich schon mit Digitalisierung beschäftigt. Ich habe 2010 die ersten Ideen hinsichtlich Applikationen für iPhone oder Android gehabt und da bin ich noch ziemlich schräg angeguckt worden von sehr, sehr vielen aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft. Was war denn 2003 schon, was dich so fasziniert hat an der Digitalisierung?
Na, also als Radiologe, als diagnostischer Radiologe, kam man damals eigentlich schon um die Digitalisierung nicht mehr richtig rum. Es ist ja so, dass die Daten, die wir gerade in der Computertomographie, aber auch in der Magnetresonanztomographie aufnehmen, die sind digitaler Natur. Und dann hat man dann lange Zeit diese digitalen Bilder analogisiert und sie ausgedruckt auf diesen Röntgenfilmen. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, hat man sozusagen so vors Fenster gehalten, dann meinte auch der Chirurg darauf, was erkennen zu können. Und wir haben dann irgendwann, das heißt irgendwann, das war 98, 99, wurde dann eigentlich der Schnitt vollzogen, dass man gesagt hat, digital bleibt digital, denn man spart damit Film. In diesem Film übrigens ist viel Silber enthalten und deshalb ist er so teuer. Und dann hat man gesagt, dann kann ich mir das auch am Schirm angucken. Und ich kann mich gut an die Diskussionen erinnern, so um die Jahrtausendwende, wo es da wirklich Radiologen gab, die gesagt haben, nee, also, dass man da so ein Bild am Schirm befindet, kann nicht möglich sein. 2 Jahre später war es eben Standard. Und das ging dann sehr, sehr schnell. Also als diagnostischer Radiologe wussten wir, was Digitalisierung ist. Ich hatte das Glück, eben hier in Essen, im Uniklinikum in Essen die Radiologie leiten zu dürfen. Und da hatten wir schon 99 den Ehrgeiz entwickelt, diese Abteilung papier- und filmfrei zu gestalten. Das gelang dann auch relativ kurz danach und war dann gewissermaßen, wenn man das einmal erlebt, wie viel leichter die Prozesse sind, wie viel besser die Medizin wird, wie viel schneller man wird, dann ist man auch dann wirklich innerlich überzeugt und das war da sicherlich die Grundlage für ganz viel, was danach kam.
Das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, und vor allem spannend, dass wir beide in Essen in eine andere Richtung abgebogen sind. Ich komme da auch aus der Uni, aber du bist ja jetzt Leiter des Health Innovation Hubs, der ja vom Bundesgesundheitsminister initiiert wurde. Welche aktuell wichtigen Projekte gibt es denn dort? Also wenn wir die aktuelle Geschichte und die Zukunft gucken, was sind denn so die Haupthürden und wie kann man die denn überwinden?
Naja, also das Ganze fing an, Jens Spahn ist ja schon lange in der Gesundheitspolitik unterwegs und ich hatte das Vergnügen, den vor geraumer Zeit mal kennenzulernen und der fiel mir damals schon auf, da war der irgendwie Abgeordneter und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, dass der sich irgendwie für die Inhalte interessierte. Das kannte ich nicht von allen Politikern so und so kam der auch irgendwie mal in Hamburg vorbei und guckte sich mal das damals eben 2009 bereits komplett digitalisierte Klinikum an. Und das fand ich gut. Dann rief der mich dann an und hatte diese Idee, dass er sagte, Mensch, also Digitalisierung müssen wir Gas geben, haben wir einen super Abteilungsleiter mit Gottfried Ludewig und eine tolle Mannschaft, aber die brauchen so ein bisschen Input auch von draußen. Und was dem vorschwebte, war eben das, was wir kreiert haben, den Health Innovation Hub mit, was haben wir jetzt, 12 Domain-Experten, die eben das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen aus allen verschiedenen Aspekten her beleuchten können. Also von der rechtlichen Seite, Thema Datenschutz, Medizinprodukterecht, von der unternehmerischen Seite, von der natürlich Datenseite, also Data Scientists, die wirklich eben künstliche Intelligenz nicht nur buchstabieren können, sondern die wissen, was dahinter steht. Und bis hin eben zu Ärzten, Apothekern, Leute aus der Praxis, die selber mit digitalen Technologien eben zu tun hatte. Und so war das, das war die Aufgabe. Und erstaunlicherweise muss man sagen, ist das dann auch relativ schnell gelungen, dieses Team erstmal zusammenzustellen. Wir sind aktiv seit März letzten Jahres. Und dann sind wir so eine Art, haben wir so drei Funktionen, würde ich mal sagen. Einmal sind wir Ideen-Scout, indem wir in der Gegend rumreisen oder durften wenigstens vor Corona rumreisen, auch mal so im europäischen Ausland oder auch mal über den Atlantik, um zu gucken, was funktioniert eigentlich woanders, was man hier irgendwie bei uns einführen könnte. Also eine Art Ideen-Scout. Und als zweites, das ist wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe, interner Think Tank fürs BMG. Also das arme BMG kann sich eben die Roland Bergers nicht leisten, deshalb müssen sie sich mit uns eben abgeben. Aber der Vorteil ist halt, ich brauche keinen weiteren Auftrag. Und wir sind von Anfang an, ist dieses Experiment zeitlich begrenzt. Das heißt, wir lösen uns Ende 2021 auch auf. Ich muss also auch nicht besonders nett sein, um dann eben auf eine Weiterbeschäftigung zu hoffen, sondern wir können als Team eben das zum Besten geben, wovon wir inhaltlich überzeugt sind. Und insofern gucken wir dem BMG so ein bisschen über die Schultern und sagen, sind die Ideen, die die haben, und die haben eine Menge gute Ideen, sind die wirklich so gut, wie sie glauben und sind sie vor allen Dingen in der Praxis umsetzbar? Ja, und da schöpfen wir eben aus dem Vollen, indem eben, ja, also wir kennen das System von innen und wissen auch, wie das in der Praxis aussieht und wie es im Krankenhaus aussieht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die ein oder andere eigene schlaue Idee und sind dann so penetrant, bis das BMG dann ein Einsehen hat und uns zumindest suggeriert, dass das dann auch in einen Gesetzestext gegossen wird. Das gelingt ab und zu mal, ehrlich gesagt, weitaus häufiger, als ich das am Anfang dieses Experimentes mir so vorgestellt habe. Und insofern sind es also ehrlich gesagt gerade in Interaktionen mit dem Ministerium sehr, sehr positive Erfahrungen, viel offene Türen. Übrigens auch die Erkenntnis, dass die nicht so faul sind, wie ich immer dachte, dass Beamten so sind. Aber die sind richtig fleißig, also arbeiten richtig hart und haben ja auch Zahlen, die dafür sprechen. Also die haben es ja irgendwie geschafft, jetzt über 28 Gesetze in 32 Monaten auf den Weg zu bringen. Und alle Gesetze haben, und das ist das andere, was mich eigentlich philosophisch beeindruckt, die warten nicht, bis wir alles wissen zum Thema Digitalisierung. Ja, wie das so der typisch deutsche Weg ist, also ich warte mal, bis alles abgecheckt ist und dann mache ich einen großen Wurf, sondern die haben so ein iteratives Herangehen. Insofern hatte jedes dieser 28 Gesetze auch einen digitalen Teil, ein bisschen Digitalisierung, 6 Schwerpunktgesetze, die sich hauptsächlich mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Und so haben wir in dieser Zeit, ja, wie kann man sich das vorstellen, so eine Art Puzzle zusammengesetzt mit ganz vielen Puzzleteilen, die jetzt erkennbar zueinander passen. Und dass das so ist, ist schön. Und dann kam eben noch Corona dazu, darüber reden wir bestimmt nachher auch noch, was der ganzen Sache nochmal sehr viel Rückenwind und vor allen Dingen auch, wie würden die Amerikaner sagen, Sense of Urgency verliehen hat. Denn uns allen ist klar, ohne Digitalisierung ging es uns jetzt eigentlich noch schlechter und vielen Menschen vor allen Dingen noch schlechter, die eben eine Gesundheitsversorgung erfahren, die ohne digitale Technologie nicht möglich wäre.
Oh, da gebe ich dir absolut recht und das finde ich auch super interessant. Aber was ich jetzt mal wissen würde, ist, was sind denn so die spannendsten neuen Digitalisierungsprojekte, die du mit begleiten durftest? Sei es jetzt als Berater aus juristischer Sicht oder auch einfach aus ärztlich beratender Sicht.
Also sicherlich eines der, das kommt immer darauf an, welche Perspektive man hat. Also wenn es sozusagen um das Wellenschlagen geht, dann steht natürlich eben die App auf Rezept ganz, ganz vorne. Also die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, wo Deutschland wirklich Neuland betritt, indem wir zwei Sachen machen. Einmal sagen wir, wir prüfen die nicht, bis sie nicht mehr aktuell sind. Das heißt also, der Prüfungszeitraum, den das BfArM hat, ist nicht 3 Jahre, sondern nur 3 Monate. Und dann bringen wir das schnell in die Versorgung rein, und zwar für alle 73 Millionen Versicherte im gesetzlichen Bereich mit allen Krankenkassen und sagen, dann haben die bis zu 1 Jahr Zeit, um Real-World-Evidence zu sammeln, um dann hinterher eben auch permanent gelistet zu werden. Das sind ganz viele, in diesen 3 Sätzen sind ganz viele Neuheiten, wo wir wirklich auch Neuland betreten. Einmal, dass man eine App hat, die man ähnlich wie ein Medikament verschreibt, ist natürlich für Ärzte echt was Neues, für Patienten ja, ehrlich gesagt auch. Und das ist jetzt nun möglich geworden seit dem 6. Oktober. Und sagen wir mal, sowas zu begleiten und begleiten zu dürfen. Das ist auch ein Stück weit ein Privileg. Ich kann mich gut daran erinnern, als Gottfried Ludewig mit seinem Team bei uns dann im Hub aufschlug, ziemlich stolz und sagte, Mensch, das machen wir jetzt. Das ist jetzt im Haus auch Konsens. Und dann haben wir natürlich ein bisschen rumgenörgelt und haben gesagt, also statt eben Klasse 1 und 2a müsst dann die auch noch 2b machen. Aber ist dann geblieben bei 1 und 2a. Und das jetzt eben so in der Umsetzung zu sehen und auch erlebbar und fühlbar für die Menschen zu machen, ist schon beachtlich. Die eigentliche, wenn ihr mich fragt, was ist aus meiner Sicht das Wichtige, die Basis aller Digitalisierungsbemühungen, ist die elektronische Patientenakte, die dann jetzt zum Anfang Januar kommt, zunächst einmal in einem sogenannten Soft Launch. Aber da werden jetzt, und das ist ein interessanter Paradigmenwechsel, wie ich das vorhin erzählt habe aus der Radiologie, aber auch dann hinterher im Uniklinikum in Hamburg, haben wir Daten immer da gesammelt, wo sie entstanden sind. Und mit diesem Paradigma brechen wir jetzt, indem wir sagen, wir sammeln die Daten patientenbezogen. Also Jörg Debertin bezogen. Alles egal, ob der in der beim Hausarzt ist, beim Facharzt ist, im Krankenhaus ist, wo auch immer. Die Daten werden personenbezogen gesammelt und können dadurch natürlich longitudinal viel, viel wertvollere Einblicke eben ermöglichen, als das ansonsten der Fall gewesen ist. Also es ändert sich eigentlich nichts in der Datensammlung, nur dass wir nicht diese verschiedenen Inseln haben, sondern dass wir eigentlich jetzt auf das zurückkommen, worum es ja eigentlich geht, nämlich die Person, der Patient selber und nicht mehr sozusagen eben den Entstehungsort. Das ist die Basis und wenn uns das gelingt, dann werden wir damit sehr, sehr viel Freude haben, weil alles, was dann kommt, ob das E-Rezept ist, ob das diese digitalen Gesundheitsanwendungen sind oder ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die darauf dann hinterher aufbauen werden. Deshalb ist mir das so wichtig, dass dieses Projekt dann auch fliegt.
Tja, jetzt hast du aber selber gesagt, es werden viele, viele Daten gesammelt von einem Einzelnen über einen Einzelnen und viele haben ja schlichtweg Angst, dass mit diesen Daten Schindluder getrieben wird. Wie argumentierst du denn dann mit diesen Leuten, die sowas eher kritisch sehen?
Naja, zunächst einmal, indem man mal zugibt, also eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Leider Gottes haben wir auch zu viele Beispiele, auch hier aus Deutschland, die die Richtigkeit dieser Sorge belegen. Die Frage ist deshalb aus meiner Sicht immer nur, gibt es einen Nutzen, der diesen Gefahren entgegensteht und der diese Gefahren möglicherweise einfach auch, wo der Nutzen überwiegt gegenüber den Gefahren. Und das ist also ähnlich so, wenn ich über die Straße gehen muss, also ich laufe ja nicht 10-mal hin und her, weil es mir Spaß macht, sondern wenn ich die Straße queren muss, dann ist das eben ein Risiko. Und so ist das hier auch ein Risiko. Also wenn ich von A nach B kommen will, dann habe ich das Problem dieses Risikos. Und so ähnlich ist es hier auch, wenn ich einen Nutzen in diesen digitalen Technologien sehe für mich als Patient, dann muss ich mit diesem Restrisiko leben. Gleichwohl, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hat natürlich der Organisator eines solchen Systems, sprich der Staat, in diesem Fall auch die Gematik, eine Bundes-GmbH, die Verantwortung, es so sicher zu machen wie nur irgend möglich. Und da haben wir in Deutschland uns wirklich eine Menge einfallen lassen. Da haben wir zunächst einmal die sogenannte Telematik-Infrastruktur gegründet. Das ist so eine Art Datenautobahn nur für Medizindaten. Das gibt es weltweit wirklich nur bei uns. Das führt zu 2 Dingen. Einmal ist es ziemlich sicher, aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich klobig und auch nicht so gut handhabbar, wie wir uns das manchmal wünschen würden, um vielleicht etwas flexibler eben auf die Dinge einzugehen. Aber es ist zumindest mal das Sicherste, was wir uns in der derzeitigen Struktur haben überlegen können. Es gibt sicherlich viele weitere Sicherungsmaßnahmen. Am Ende aber muss ich sagen, in meiner persönlichen Erfahrung, auch als Arzt oder auch als Klinikmanager, waren doch die Patienten, die sich darüber berechtigterweise aufgeregt haben, dass wir ihre Daten verloren haben, deutlich in der Mehrzahl. Mehrzahl gegenüber derer, die sich darüber aufgeregt haben, dass möglicherweise eben Daten oder mit ihren Daten irgendetwas passiert, was sie eben nicht wollten. So, und insofern, glaube ich, lösen wir das Problem für ganz viele, gerade chronisch kranke Menschen, die es leid sind, dass ihre Röntgenaufnahme doppelt gemacht werden muss, weil die erste verloren gegangen ist. Labordaten, die nicht longitudinal beurteilt werden können, weil sie eben wieder fehlen. Und viele, viele andere Dinge, die wir aus unserem Alltagsleben eben kennen. Wie viele Tumorpatienten habe ich gesehen, die wirklich schwer bewaffnet mit großen Röntgentüten damals noch durch die Gegend liefen, weil sie Angst hatten, dass eben und berechtigterweise Angst hatten, dass die Kliniken in ihren Papier und in ihren Bildarchiven die Dinge eben verschlampen und nicht mehr wiederfinden. So, das hat dann ein Ende, das ist ein großer Vorteil. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Dinge, die vorteilhaft sind, die die Menschen jetzt auch während Corona erfahren, ob das die Videosprechstunde ist, wo mein Arzt eben auch bei mir ins Wohnzimmer kommen kann mit einem sehr niedrigen Schwellenwert, wo wir feststellen, Mensch, das funktioniert doch ganz gut in der Krise, aber vielleicht auch danach, zum Beispiel für Rezeptverlängerung oder die elektronische AU oder eben viele andere Dinge, die sagen wir mal, im tagtäglichen uns das Leben und die Interaktion angenehmer machen. Und ganz nebenbei, in einzelnen Fällen mag es sogar so sein, dass diese Form der Arzt-Patient-Interaktion sogar noch besser ist, als weil sie niederschwelliger ist. Nur an dieser Stelle der Hinweis, nicht gedacht als Ersatz, immer nur als Zusatzangebot, als Ergänzung von wie sich eben in der Form, wie sich die Medizin eben weiterentwickelt. Ja, und das haben wir ja an ganz vielen Stellen schon gesehen, dass die Medizin neue Technologien eben aufnimmt, sie integriert, anpasst, aber nicht eben damit alles andere abschneidet, sondern das als Ergänzung sieht.
Und du hast es gerade gesagt, die Corona-Pandemie war auch irgendwie notwendig, um vielleicht die Digitalisierung schneller voranzutreiben. Wobei ich jetzt sagen muss, notwendig ist der falsche Ausdruck. Eine Pandemie ist ja nie notwendig. Aber sie hat es mindestens möglich gemacht. Warum sind jetzt nach meinem Gefühl viele Projekte schneller umgesetzt und auf den Weg gebracht?
Ja, das, also diese Beobachtung, die stimmt natürlich. Und wobei wir immer sagen müssen, also ich glaube, wenn wir beide die Wahl hätten zu sagen, keine Pandemie, dafür langsamere Digitalisierung, würden wir den Weg wahrscheinlich auch nehmen.
Definitiv.
Aber jetzt ist es nun mal so, und da sollte man ja aus dem Schlimmen und dem vielen Leid, was diese Infektion und dieser Virus über die Menschen bringt, sollten wir etwas Positives ziehen. Und das eines der positiven Dinge ist zweifelsfrei, dass viele dieser Digitalisierungsprojekte wirklich unglaublich viel Rückenwind erfahren haben. Und das liegt eben daran, dass wir jetzt nicht mehr nur noch abstrakt über mögliche Gefahren in der Öffentlichkeit diskutieren müssen, sondern dass die Menschen sehen, ganz konkret, das Ding, das bringt mir was. Also die Videosprechstunde, bereits erwähnte, aber auch die Corona One App. Ich meine, 22 Millionen Downloads ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total überrascht, wie das angenommen wurde. Kann man immer sagen, immer noch zu wenig, aber vergleichen wir das mal mit vielen anderen Sachen, ist wirklich beeindruckend. Oder eben, es gab, und das ist eine schöne Initiative gewesen, eines Startups aus Berlin, die gesagt haben, Mensch, also wenn wir die Fitbit-Daten hätten, der Fitbit-Träger, davon gibt es irgendwie so 2 Millionen in Deutschland, die es also mit der Gesundheit sehr ernst nehmen, dann wissen wir, dass eben jemand krank wird, dann geht die Herzfrequenz rauf und der Aktivitätslevel fällt ab. Das ist ein Early Indikator eben, der uns zeigt, dass da eben Hotspots entstehen. Und in der Tat ist es so, dass die etwa 3 Tage schneller sind, wie eben das RKI. Nun muss man sagen, ist das RKI mit dem Datensammeln wahrscheinlich auch nicht allerschnellste. Aber immerhin, es gibt heute, wo wir jetzt miteinander sprechen, 530.000 Fitbit-Träger, die ihre Daten kontinuierlich spenden. Das ist ja wirklich bemerkenswert, dass wir so viel Traction haben. Und ich glaube, dies sind alles so diese Erfahrungen, dass man sagt, man hat was davon. Ich als Nutzer habe was davon. Ich kriege über meine Corona Warn App mein Testergebnis. So, das ist irgendwo eine Beschleunigung. Da muss ich nicht warten auf einen Telefonanruf. Das sehe ich einfach online. Und das sind alles so Erfahrungen, die am Ende die Sorgen und die Ängste vor eben weiteren Digitalisierungsinstrumenten abbauen. Und insofern glaube ich, dass auch jetzt die Einführung der elektronischen Patientenakte, das E-Rezept, was kommt und einige andere Dinge dadurch eben schneller kommen und vor allen Dingen eine breitere Akzeptanz erfahren werden, als das ansonsten der Fall gewesen wäre.
Das klingt wirklich spannend. Vielen Dank. Gibt es denn noch bestimmte Stellen, die du siehst, dessen Feld wir noch einmal weiter forcieren müssten?
Also, wie sagt man so schön, the proof is in the pudding. Also am Ende müssen wir halt sehen, dass diese Dinge nicht nur irgendwo...
Ich schmecke gleich ein Bier auf, so schön ist das.
Also ich sage immer, wir müssen halt sehen, dass wir den Übergang von PowerPoint in die Realität schaffen. Und das ist schon noch eine kleine Herausforderung, vor der wir da stehen. Also fangen wir mal an bei der Akzeptanz. Über die Akzeptanz der Menschen haben wir gesprochen. Und für die ist es ziemlich offensichtlich, dass es irgendwie Sinn macht. Auch zum Beispiel, das wird ja auch teilweise aufgeladen mit Dingen, die wirklich spannend sind. Das Gesundheitsportal des Bundes. Also wer noch nicht Bund gesund gegoogelt hat, sollte das mal machen. Das ist richtig klasse, was da drin ist, auch wie es aufgemacht ist. Und bringt einen weiter, wird dann gekoppelt an die elektronische Patientenakte. Das heißt, ich habe einen Arztbrief, da steht drin Hypertonie, ich weiß aber nicht, was das ist, klickt da drauf und dann kommt eben über dieses Gesund-Bund-Portal kommt dann direkt die Erklärung, was das denn ist und was ich damit zu machen habe. Also ganz viele Dinge, die uns, die den Patienten helfen, aber ohne die Mitarbeit und die Überzeugung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen, sprich der Ärztinnen und Ärzte, wird es nicht gehen. Und für die ist das erstmal mühevoll. Also die müssen erstmal so einen Connector installieren lassen. Das ist so ein Ding, der die Verschlüsselung in die Telematik-Infrastruktur eben sicherstellt. Bestimmt, sagen wir mal, von der Technologie nicht das Allerneueste. Das macht einen schon mal, das stört schon mal. Ja. Dann muss man andere Dinge umstellen. Und dann hat man auch noch Patienten, die kommen und sagen, ich will jetzt so eine elektronische Patientenakte und bitte, lieber Arzt, tu da auch noch ein paar Dokumente rein. Das ist man anfangs einfach nicht gewohnt. Und ich glaube, diese Umstellung, die werden wir nur dann kompensieren können und der Mehraufwand, wenn drei Dinge passieren. Erstens, wir müssen aufklären, was es damit auf sich hat und dass die eigentlichen Systeme sozusagen, dass der Arzt nicht für Dinge haftet, die er gar nicht haften kann. Also zum Beispiel, wenn einer kommt mit einer elektronischen Patientenakte, wo 593 Dokumente drin sind, dann kann ich nicht sagen, ich bin für den dritten Absatz des Dokumentes 432 verantwortlich. Das wird nicht funktionieren. Also muss es da klare Regeln geben. Es muss auch klar geregelt sein, dass der Patient nicht irgendwie in Dokumenten rumfuschen kann, wie das teilweise der eine oder andere wollte, nach dem Motto, ich habe hier einen Entlassbrief und die Diagnosen 1 bis 3 finde ich gut, aber 4 und 5 streiche ich als Patient. Dann ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Also es kommt ganz viel darum an, dass wir in den Ärzten erklären, was das ist, wie das mit den Metadaten ist, wie man suchen kann, dass es auch wirklich einfach ist und so weiter. Und das Zweite ist, dass der Mehraufwand finanziell kompensiert wird. Und das Dritte, und das ist sicherlich das Wichtigste, ist, dass die Ärzte sehen, dass ihre Patienten dadurch und sie auch selber in ihrem Arbeitsablauf dadurch einen direkten Nutzen haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass am Anfang wir Dokumente entwerfen, sogenannte MIOs, medizinische Informationsobjekte, die KBV in vorbildlicher Weise entworfen hat, dass damit tatsächlich ein Nutzen verbunden ist. Ja, da kann man sagen, also für den Schwangerschaftspass ist das der Fall, für den Impfpass ist das der Fall, aber das sind ja alles nur, sagen wir mal, wichtige Aspekte, aber die nicht alle betreffen. Deshalb werbe ich dafür, dass der Notfalldatensatz eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das leuchtet ja jedem ein. In einem Erstkontakt zwischen Patient und Arzt, egal ob im Notfallwagen oder in der Ambulanz oder im normalen Leben, wenn der Hausarzt mich zum Kardiologen schickt, dann ist schon mal ganz hilfreich, denn der Arzt sieht, was sind meine laufenden Diagnosen und was sind meine laufenden Medikamente. Und das sind Dinge, die jedem einleuchten. Und da Ärzte in den allermeisten Fällen Arzt geworden sind, um den Menschen zu helfen, wird sich das dann auch schnell aus meiner Sicht eben umsetzen lassen. Aber da ist noch einiges an Arbeit, auch an Überzeugungsarbeit, an kommunikativer Arbeit, liegt da sicherlich noch vor uns. Und am Ende muss man fairerweise auch sagen, so IT-Systeme funktionieren ja selten perfekt vom ersten Tag an. Und auch durch diese Tiefen werden wir jetzt gemeinsam eben gehen müssen, dass es schon die eine oder andere Enttäuschung gibt und dass man sagt, Mensch, also so ein Mist und wie wir das alles eben aus dem normalen tagtäglichen Leben auch kennen. Aber aus meiner Sicht ist es aller Mühe wert und am Ende werden wir dadurch eine deutlich bessere Medizin haben, eine bessere Gesundheitsversorgung eben der Menschen. Denn, und das ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, immer wieder hervorzuheben, digitale Technologien sind kein Selbstzweck. Wir machen das nicht, um irgendjemanden zu quälen, sondern wir machen es am Ende, um die Medizin besser zu machen.
Das hast du schön gesagt. Wir müssen natürlich Überzeugungsarbeit leisten und dafür ist ja genau dieser Podcast gedacht. Und dass wir eben Experten haben wie dich, die Vor- und Nachteile der Digitalisierung auch wirklich beurteilen können. Ich finde, du hast eine verdammt mitreißende Art, also dass man wirklich vorhat, alles komplett zu digitalisieren. Aber wo siehst du denn die Grenzen der Digitalisierung in der Medizin?
Ach, die sind, glaube ich, für jeden, der im Krankenhaus war oder in der Praxis arbeitet, offensichtlich. Das ist der persönliche Kontakt. Also das Thema Empathie werden wir erstmal nicht digitalisieren können, sondern wir sollten die digitalen Technologien nutzen, um mehr Zeit für Empathie zu haben. Darum geht's. Den Menschen besser beistehen können. Und da muss ich sagen, laufen wir gerade bei den Pflegenden wirklich offene Türen ein. Also wenn man sieht, nehmen wir mal das Beispiel Medikamentenversorgung im Krankenhaus. Also der Stand heute Deutschland 2020 ist, dass da die Nachtschwester sitzt und sozusagen aus den Packungen die Einzeltabletten ausdrückt und in so ein, ja, in so ein, so ein, so ein, so ein, so eine Art, sieht aus wie so ein Lineal mit so kleinen Fächern drin, eben reindrückt. So. Erstens mal passieren dadurch natürlich massiv Fehler, ja, ohne dass es jemand will, aber das ist für jeden offensichtlich, kann ja jeder mal probieren. Das schafft man ehrlich gesagt nicht fehlerfrei, den 10 Döschen. Und zum anderen ist es ja auch eine ziemlich stupide Tätigkeit. Und das macht dann jemand, der eben gut ausgebildet ist und der doch eigentlich diese Zeit verbringen will, um eben bei einem Patienten, der einen Tumor hat und ein bisschen verzweifelt ist, weil die Diagnose wieder schlecht war und die Metastasen nicht weggegangen sind, ist doch viel besser, wenn diese pflegende Person Zeit hätte, sich dann neben das Bett zu setzen und mit den Menschen zu sprechen. So. Und darum geht es bei der Digitalisierung, also nicht ein Ersatz der persönlichen Interaktion, sondern eine Erleichterung. Und vor allen Dingen auch eben mehr Zeit. Das gilt auch für Robotik. Da wurde immer gesagt, Mensch, also die wollen den Patienten vom Roboter aufheben lassen. Nein, aber wir können doch den Pflegenden nicht zumuten, dass sie immer schwerer werdende Menschen sozusagen mit ihrem Rücken hochheben, sondern es geht um Unterstützung. Insofern werbe ich dafür zu sagen, nee, also ist kein Gegensatz. Es ist eine Ergänzung, eine wichtige Ergänzung, damit diejenigen das machen können, was sie eigentlich als Berufung auch machen wollen. Nämlich Menschen helfen.
Das klingt total spannend und da sind wir auch beim Thema Klinik und wir sind ja auch in der Klinik aktiv mit unserer Notaufnahme. Was kann man denn aus dem Nähkästchen plaudern aus Hamburg-Eppendorf, sodass man das papierärmste Krankenhaus in Deutschland wird?
Ja, das würde ich übrigens auch gerne wissen.
Naja, also ich würde mal sagen, wir waren damals so ziemlich naiv und wenn ich von wir spreche, ist es natürlich etwas, das geht ja nicht alleine, das geht ja nur sozusagen als Team. Und aus dieser Erfahrung aus dem Uniklinikum in Essen heraus in der Radiologie hatten wir dann 2005 bekamen wir das Geld für einen neuen Bau, für ein neues Klinikum in Hamburg. Und dann, als wir das planten, ist dann die Frage, wo machst du das Archiv und Ablageflächen etc. pp. Und dann gab es irgendwelche spannenden Leute, die gesagt haben, Mensch, also bis hier fertig ist, seit 2009 gibt es gar kein Papier mehr. Und das schien mir irgendwie logisch. Und dann haben wir dann gesagt, okay, also dann machen wir das ganze Papier frei. Und ohne richtig zu ahnen, auf welches Abenteuer und welche Komplexität man sich dabei eben auch einlässt. Und
glaube ich, ja.
Dann sind wir sicherlich in den nächsten Jahren ein bisschen schlauer geworden. Das Klinikum ist dann tatsächlich 2 Wochen vor Frist und auch im Kostenrahmen. Das füge ich an dieser Stelle mit einem gewissen Stolz hinzu und haben auch wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt, auch fertig geworden. Und dieses digitale System, das gab es dann auch. Und das haben wir natürlich ein paar Monate vorher eingeführt. Da haben die meisten Mitarbeiter gedacht, das ist so ein Hobby von irgendwie der Klinikleitung oder von dem Jörg Debertin, das geht auch wieder weg. Und dann sind die eingezogen, dieses neue Klinikum. Und so nach 2-3 Wochen war klar, es gibt keine Ablageflächen, es gibt kein Archiv. Also irgendwie müssen wir damit jetzt umgehen. Und das war dann echt eine ziemlich blöde Zeit, wo ich wahrscheinlich vor dem Rausschmiss aus einem Job sehr, sehr nahe stand. Also jedenfalls näher als in meinem restlichen Leben. Das war ziemlich unangenehm. Und wie das eben so ist, ja, dann am Anfang das eine oder andere funktioniert dann nicht und dann mussten die alle auf Visiten machen mit mobilen Visitenwagen. Ich werde es nicht vergessen, die Chirurgen, also alle meckerten, außer die Chirurgen. Da habe ich gedacht, jetzt gehst du mal zu so einer chirurgischen Visite, läufst dann mit und guckst es an, um festzustellen, die machten grundsätzlich Visite immer ohne Akten. Die hatten sich also schon daran gewöhnt, dass die Papierakten nie immer fehlten. Für die war es also gar keine Umstellung, zu digital sozusagen Visite zu gehen, weil die waren das gewohnt, auch ohne zu machen. Ruckelte sich das so langsam so ein bisschen ein und dann gab es so ein paar Klinikdirektoren, die das ganz richtig doof fanden. Und der eine dann, der hat dann Folgendes gemacht, um das ganze System und das Ganze zu Fall zu bringen, hat er eine Befragung seiner ärztlichen Mitarbeiter gemacht. Und die durften abstimmen, ob sie es behalten wollten oder nicht. Das war so nach 2,5 Monaten, 3 Monaten. Und sehr zu seiner Überraschung, aber auch zu meiner wirklich positiven Überraschung, sagte eine Mehrheit, nee, wir wollen es behalten. Und das Entscheidende war, sozusagen das Problembewusstsein. Für den Assistenten war das richtig lästig, die ganzen Sachen für die Visite, für die Chefarztvisite zusammenzusuchen. Der Chefarzt kam, für den gab es nie ein Problem. Der kam, die Sachen waren immer da. Also für den war Informationsbeschaffung kein Problem, aber für die nachgeordneten Personen natürlich schon. Und da es mehr Nachgeordnete gab als eben Klinikdirektoren, haben wir dann im Grunde genommen dieses System auch dann durchsetzen und umsetzen können. Und es ist geblieben und es war dann nach einem halben Jahr klar, dass diese einzelne Maßnahme der schlichtweg der Vernetzung, der Kommunikation, wobei mehr dazu beigetragen hat, die Medizin zu verbessern als alles andere, was wir uns sonst eben so überlegt hatten. Und wir hatten das Thema Qualitätsmanagement schon sehr hochgehängt. Und was die Effizienz und was die Wirtschaftlichkeit angeht, hat das UKE damit einen Riesensprung gemacht, sodass wir im Folgejahr zum ersten Mal in 125 Jahren Geschichte tatsächlich Geld verdient haben. Und das ist schon, wenn man das einfach mal so sieht, wie so eine einfache Implementierung, was das bewirken kann, ist das wirklich beeindruckend. Aber im Vordergrund steht sicherlich immer die Qualität der Medizin. Und gerade in so einem Haus, wo es komplex kranke Menschen gibt, die Expertise von verschiedenen Ärzten brauchen, ist natürlich die Verfügbarkeit von Informationen an verschiedenen Stellen, sodass auch diese Expertise auch abgeholt werden kann, entscheidend wichtig. Und das war so die Geschichte. Und ich glaube, das will jetzt keiner mehr sich wegdenken. Aber es gab schon viele, viele Tiefschläge. Datenschutz, wir haben 860 Rollen definieren müssen. Also was darf der Krankenhausseelsorger sehen? Was darf die Aufnahmekraft sehen an Daten? Man muss sich da schon, also es ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen und deshalb werde ich nicht müde zu sagen, es war wirklich die Arbeit von einem gigantisch guten Team, aus denen dann ehrlich gesagt in der Folgezeit auch, die sind überall hingegangen und haben eben diesen Spirit weitergetragen und ich glaube, der Digitalisierung in Deutschland insgesamt ganz gut getan.
Und du hast es ja eben auch gerade gesagt, es hat dazu geführt, dass Eppendorf erstmal Geld verdient hat und was ich eben auch sehr wegweisend finde, ist, dass sich die meisten sehr, sehr schnell daran gewöhnt und es auch zu schätzen gewusst haben.
Ich glaube, es zeigt einfach, dass bei der Implementierung dieser Dinge spielt der Nutzen, der sichtbare, erlebbare Nutzen die zentrale Rolle. Und wenn man da erstmal 2 Jahre warten muss, weil man in, was weiß ich, Backbones investiert hat, dann verlieren die Leute ihre Lust, die Lust dabei, verständlicherweise. Aber deshalb bei aller, wenn man so etwas implementiert, immer direkt eben sagen, wer hat was davon und möglichst früh dafür sorgen, dass es erlebbar wird, auch wenn es nur Ausschnitte davon sind. Und dann hat man die Unterstützung, die man braucht, um auch dann schwierige und komplexe Dinge eben umsetzen zu können.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Digitalisierung gesprochen. Jetzt nenn uns mal noch eine analoge Gewohnheit, die du weiterhin pflegst.
Also ich kann mich im Gegensatz zu meiner Frau nicht eben an irgendwelche iPads zum Bücherlesen gewöhnen. Und insofern muss ich ein Buch in der Hand halten. Und das Gleiche gilt auch für Zeitungen. Also ja, also irgendwie, ich finde es auch schade, dass man also in vielen Jahren, also in der Bahn oder so, da im Flugzeug, dann kriegt man das ja auch, also dieses Digital. Also mir ist was in der Hand, was Haptisches ist mir da einfach noch lieber.
Und was ist gerade das Buch, was bei dir auf dem Nachttisch liegt?
Ich beschäftige mich mit Secrets of Sand Hill Road. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich glaube, um so ein amerikanischer Bestseller-Autor. Und da geht es eigentlich um die Frage, was machen Sand Hill Road, das ist eine wichtige Straße in und um Palo Alto, an der liegt auch Stanford. Und was haben die vielen Startups, die es da gibt, was haben die gemein und was ist deren Geheimnis, der offenbar zum Erfolg geführt hat? Und das so ein bisschen zu übertragen auf deutsche Verhältnisse, denn das ist ja das, was uns auch zum Ticken bringt, die Interaktion mit den Startups, die eben in diesem Digitalbereich tätig sind. Was können wir tun, was müssen wir tun, auch an Infrastruktur, auch an Umgebung, an Ökosystem, wie man das so benennen würde, damit die noch erfolgreicher sind und eben auch den Erfolg hier bei uns auch entwickeln und nicht das Gefühl haben, dass sie eben Deutschland verlassen müssen, um dann ihre Ideen umzusetzen.
Ja, lieber Jörg, vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke und gerne noch zum Abschluss eine letzte Frage. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
Boah, als diagnostischer Radiologe müsste ich da eine richtig gute Antwort drauf haben. Ich würde mal sagen, mehr Gesundheit durch digitale Technologien. Und damit verbunden ganz offen auch mehr Patientensouveränität. Ich bin ein großer Verfechter, dass Patienten einfach das Thema Gesundheit für sich ernster nehmen und damit so umgehen, wie sie mit ganz vielen anderen Dingen in ihrem Leben umgehen, sich nicht rumschicken lassen, sondern eben die Transparenz, die Information haben und nutzen, um ihre Gesundheit zu maximieren. Und dabei werden digitale Technologien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Super, vielen Dank, lieber Jörg, für die tollen Einblicke.
Herzlichen Dank, und das war Professor Dr. Debatin in dem Podcast Diagnose Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.